Liebe Brüder und Schwestern, wir hören nun die vierte Bibelarbeit über den ersten Petrusbrief unter dem Thema, wie wir als Christen christusgemäß leben. Und wir hören aus dem Wort Gottes 1. Petrus 2 ab Vers 11. 1. Petrus 2 ab Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Seid untertan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, so übersetzt Luther. Als die Freien, und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgend seinen Fußstapfen, er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Soweit das Wort Gottes. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du uns hier ein Vorbild hinterlassen hast, durch deine Demut, durch dein Schweigen zum Unrecht. Und du hast es dem überlassen, der gerecht richtet. Schenke auch uns diese Haltung, dass wir, wo wir persönlich beleidigt werden, nicht zurückschlagen, sondern auch für die Menschen beten dürfen, die uns Böses wollen, gerade wenn es um guter Taten willen geschieht. Hilf uns auch jetzt, dein Wort recht zu verstehen und danach zu handeln. Amen. Amen. Wie wir als Christen christusgemäß leben. Wir haben gehört vom Vorbild des Herrn Jesus Christus, der als das schweigende Opferlamm hinaufging auf das Kreuz von Golgatha. Er hat den Soldaten nicht böse geantwortet, als sie ihn gegeißelt haben und verspottet haben. Er hat den Hohepriestern und Schriftgelehrten keine Widerrede gegeben, als sie ihn noch am Kreuz hängend verspotteten. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt. Und wir wissen, wenn ein Schaf geschlachtet wird, verhält es sich still, vielleicht kommt ein Tränlein aus seinen Augen. Ganz anders als andere Tiere, etwa Schweine, die dann ein Geschrei und Theater aufführen. Aber das Schaf ist ein Symbol für das Leiden unseres Herrn Jesus, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, der nicht drohte, als er litt. Der es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet. Der Herr Jesus hat nicht die Haltung gehabt, dass er Unrecht einfach durchgehen ließ. Er hat es dem anheimgestellt, der gerecht richtet, seinem Vater. Der Vater wird zur rechten Zeit das Gericht senden. Und das ist auch ein Vorbild für uns. Wir dürfen es Gott überlassen. Wenn wir persönlich beleidigt werden, müssen wir nicht mit den gleichen Waffen zurückschlagen, sondern dürfen es dem Herrn hinlegen. Zugleich allerdings wissen wir, es ist eine Obrigkeit eingesetzt, die dem Bösen wehrt, auch auf dieser Erde schon. Wir leben nicht mehr im Paradies. Es herrscht jetzt die Sünde unter den Menschen, die nicht erlöst sind. Und dazu hat Gott auch äußere Ordnungen eingesetzt, Regierungen, Beamte, vielgescholtenen Beamten, ja, Polizei, auch Armee sogar. Ja. Und alles diese soll helfen, dem Bösen zu wehren. Es kann natürlich auch missbraucht werden. All diese Ordnungen können auch pervertieren zum Bösen selber. Und wenn sie uns persönlich verbieten würden, Jesus zu verkündigen und ihm nachzufolgen, dann und nur dann gilt für uns als Christen, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Ich werde dazu jetzt im Einzelnen noch einiges sagen, wenn wir Vers für Vers entlang gehen in diesem Kapitel 2 ab Vers 11. Das erste Wort heißt Geliebte. Jetzt folgen die Ermahnungen, aber die Ermahnungen richten sich an die Geliebten, die zum Herrn gehören, die Jesus so geliebt hat, dass er für sie in den Tod ging und die nun ihn wieder lieben dürfen, indem sie diese gut gemeinten Ermahnungen auch für sich annehmen und sehen, der Herr meint es wirklich gut mit uns, er will seinen Segen über uns ausschütten, wenn wir nach seinem Worte wandeln. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Wir haben schon am Anfang des ersten Petrusbriefs gehört, dass wir Pilger sind in dieser Welt, dass wir keine bleibende Stadt haben, dass unsere wahre Heimat im Himmel ist. Und als solche sollen wir auch so leben, dass wir nicht Teil der gottlosen Welt sind, uns der Sünde teilhaftig machen, sondern uns der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthalten. Das ist die erste und grundlegende Ermahnung hier in Vers 11. Und es fasst ja zusammen, dass auch vorher und nachher im Einzelnen mit Beispielen auch geschildert wird. Wir haben gehört, dass wir ablegen sollen alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Kapitel 2, Vers 1. Und hier nun allgemein formuliert, enthaltet euch von den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden. Die Parallelstelle dazu, oder eine, die ganze Bibel ist ja voll davon, auch um das deutlicher zu machen, was damit gemeint ist, ist etwa Galater 5. Deshalb lese ich daraus einige Verse. Im Galaterbrief Kapitel 5 sind ja ganz konkret Beispiele genannt für die Werke des Fleisches. Es wird auch manchmal übersetzt, die Auswirkungen unserer natürlichen Begierden. Das Wort Fleisch steht ja für unseren alten, sündigen Adamsmenschen, der praktisch dem Teufel gehorcht und nicht Gottes Geist. Und hier steht nun in Galater 5 ab Vers 19, oder ich lese schon mal ab Vers 16, ja, das ist ja wichtig, der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Galater 5 ab Vers 16, ich sage aber, lebt im Geist, dann werdet ihr euren natürlichen Begierden nicht nachgeben. Denn unsere selbstsüchtige Natur oder unser Fleisch kämpft gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und dieselben sind gegeneinander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn der Herr in uns wohnt, wollen wir ja gar nicht dem Fleische dienen. Aber es ist ein Kampf. Wir müssen realistisch bleiben. Solange wir auf dieser gefallenen Erde leben, werden wir immer wieder angefochten vom Fleisch und von der Sünde um uns und auch in uns, die immer wieder in uns wirken möchte. Aber der Geist ist stärker und kann uns helfen. Und so lesen wir weiter in Vers 18. Regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das Gesetz klagt uns nämlich an wegen der Sünde und verurteilt uns zum Tode. Und diesen Tod, den wir alle verdient hätten als Sünder, den hat ja der Herr Jesus stellvertretend auf sich genommen. Und nun wird beschrieben, klar, ab Vers 19, klar erkennbar sind die Auswirkungen des Fleisches, die neue Luther übersetzt, unserer natürlichen Begierden. Das ist also schon eine Deutung des Wortes Fleisch, damit man das nicht verwechselt mit wirklich materiellem Fleisch. Ja. Es steht also für die natürlichen Begierden. Und jetzt kommen die Beispiele, nämlich Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Völlerei und dergleichen. Von denen ich euch voraussage, wie ich auch früher schon gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und dann aber das Positive, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Die aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch mit allen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns auch unser Leben im Geist führen. So eine etwas ausführlichere Erklärung vom Wort Gottes. Wort Gottes erklärt sich ja mit Wort Gottes, ja, zu Vers 11. Enthaltet euch von den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Seele ist ja der ganze Mensch und der Geist in uns, er möchte ja uns regieren, damit wir herausgerettet sind aus dieser Welt. Und es wird nun auch konkret, auch gegenüber den Heiden. Das Zeugnis des Christen nach außen darf nicht unterschätzt werden. Es geht ja auch darum, dass Heiden, unerlöste Menschen, uns als Gemeinde des Herrn nicht verlästern können, dass wir ihnen keinen Anstoß zum Spotten und zum Lästern geben. Und deshalb steht in Vers 12, führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Wie sieht dieses rechtschaffene Leben aus? Nun, wir sollten nicht schlechter leben als die Ungläubigen. Ich denke, es dürfte klar sein. Wenn wir, ich sag mal, massive Sünden dulden in unseren Gemeinden, dann kann ja nur darüber gespottet werden. Es gibt leider immer mehr Berichte, wo es in Gemeinden drunter und drüber geht. Da leben Pastoren mit einer Freundin zusammen oder es gibt natürlich Spott von außen, guck mal, oder jetzt ist ja ein Pfarrer Bundespräsident geworden, der in wilder Ehe lebt, auch ein Pastor, was ist das für ein Zeugnis für der Welt? Ja, wir wollen nicht mit den Fingern jetzt auf gewisse Personen zeigen, aber doch beten, Herr, schenk noch Umkehr in vielen Gemeinden. Und was auch ich persönlich für eine ganz schlimme Sache halte, dass man eine sogenannte Bibel in lästerhafter Gossensprache herausgebracht hat, wo das Wort Gottes so verlästert wird, die sogenannte Volksbibel, dass man nur sagen kann, Herr, komme bald, das ist wirklich Ende der Endzeit. Genauso schlimm die Bibel in gerechter Sprache, die feministische Verfälschung, Gott Mutter und was da alles plötzlich dann auch steht. Ich habe überhaupt nichts gegen Frauen, ja, aber Gott hat sich geoffenbart als Vater, der uns liebt wie eine Mutter, ist was anderes, ist ein Bild. Aber hier werden die Stellen verfälscht. Das Einzige, was da nicht weiblich ist, in dieser Bibel in gerechter Sprache, ist der Teufel, der bleibt männlich. Also es ist wirklich absurd und lächerlich im Grunde, diese ganzen Dinge. Und Gott ist sowieso Geist und steht letztendlich über den Geschlechtern, hat sich aber als Sohn geoffenbart. Das können wir und brauchen wir auch nicht ändern, dürfen uns darüber freuen. Das hängt mit der Schöpfungsordnung zusammen, dass der Mann das Haupt der Frau ist, so wie Christus das Haupt der Gemeinde, Epheser 5. Ich werde dazu heute Abend noch einiges sagen. Aber das sind alles Dinge, die auch die Welt zum Lästern treiben. Guck mal, wie es in den Kirchen zugeht. Und Homosexuelle werden getraut und Lästerbibeln verteilt und dann leben sie in wilder Ehe und treiben sie ja noch schlimmer als die Welt. Und deshalb treten auch so viele aus den Kirchen aus, wo sowas läuft. Und auch zu Recht, ich könnte da nicht mehr bleiben, wo solche lästerhaften Dinge geduldet werden. Nicht in jeder Gemeinde, natürlich nicht. Aber global gesehen wird heute alles und jedes geduldet. Nur nicht, wer die Bibel allein als Maßstab für sich hat. Der gilt als intolerant, als Friedensstörer, als Querulant und Fundamentalist. Das ist wirklich eine pervertierte Zeit, in der wir heute leben und auch schon in der Urgemeinde mussten die Gläubigen immer wieder ermahnt werden, gebt keinen Anlass zur Lästerung. Gerade ein Brief an die Korinther, die haben ja sich ihrer hohen Visionen und Gaben gerühmt was auch schon Sünde ist, wenn man sich dessen rühmt. Und gleichzeitig gab es die schlimmste und übelste Unzucht. Man hat geduldet, dass einer in Inzest mit der Frau seines Vaters gelebt hat und all solche Dinge. Und der Apostel Paulus schreibt, fegt den Sauerteig der Sünde hinaus, damit nicht die ganze Gemeinde durchsäuert werde von diesem bösen Sauerteig. Und wie ein Krebsgeschwür, das alles sich um sich frisst. Ich begnüge mich jetzt mit diesen Beispielen. Jedenfalls die Ermahnung führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden. Das sieht eben so aus, dass wir zwar auch nicht perfekt sind, aber doch ein ehrliches und fröhliches und aufrichtiges Christsein den Leuten vorleben dürfen, dass wir nicht ihre schlimmen Ausschweifungen mitmachen. Man wird dann zwar komisch angeguckt, wenn man sich nicht vollsäuft bei irgendwelchen Partys und vielleicht vorher schon geht, bevor es dann nur noch feuchtfröhlich zugeht. Habe ich auch schon erlebt, habe ich auch zu anderen gesagt, komm, es ist Zeit, dass wir gehen. Ja, wenn dann diese schlüpfrigen Witze kommen. Aber es wird sie doch eher zum Nachdenken anregen, auch wenn man vielleicht zunächst als Spielverderber gilt. Wenn man da aber mitmacht und mitlacht bei solchen Dingen, dann ist alles verloren. Lasst euch also da auch ermahnen, im guten Sinne, dass ihr euch da nicht hineinziehen lässt, denn die Welt versucht immer wieder, uns hinunterzuziehen. Und wenn wir da nicht widerstehen, fest im Glauben gegründet, sind wir sehr schnell verloren und auch ein Gegenstand des Spottes. Zu Recht dann auch, ein Gegenstand des Spottes. Guck mal, die Frommen sind ja noch viel schlimmer als wir, können sie dann sagen. Nein, stattdessen sollen die, die uns als Übeltäter verleumden, unsere guten Werke sehen. Damals war es ja so, als der erste Petrusbrief geschrieben wurde, höchstwahrscheinlich war es ja die Zeit, als Nero die Stadt hatte in Brand stecken lassen und die erste große Verfolgungswelle über die frühe Christenheit hervorbrach. Da wurden ja die Christen als die Übeltäter hingestellt, als die Brandstifter. Ich habe auch immer wieder das Bild vom Feuer, was gerade im ersten Petrusbrief kommt. Kein Zufall. Diese Feuersglut, die über euch ergeht. Sie wurden als Brandstifter dargestellt und verleumdet. Aber wenn man dann den Leuten zeigt, nein, wir sind friedliebende Bürger, die uns sich sogar der Obrigkeit unterordnen, kommt gleich jetzt, ja, dann wird man, so wie Luther übersetzt, den Verleumdern das Maul stopfen. Ist die Luthersprache. Den Verleumdern das Maul stopfen und jeder wird sagen müssen, ach, stimmt gar nicht, sind ja ganz anders, als wir es aus den Gerüchten vernommen hatten. Führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, auch heute natürlich, damit die, die euch verleumden, als Übeltäter eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Und wie können die guten Werke aussehen? Dass wir dem Nächsten dienen, dass wir die Waisen aufnehmen, die keine Eltern mehr haben, dass wir Menschen, die alleinstehend sind, Dienste tun, die sie allein vielleicht nicht mehr tun können. Früher hat man in der Bibel immer wieder formuliert, die Witwen und Waisen besuchen, dass wir barmherzig umgehen mit Menschen, auch mit Ungläubigen oder solchen anderer Religion. Hat mancher Muslim schon gefragt, warum hilfst du mir jetzt da? Ja, weil ich dich liebe, ich bin Christ und die Liebe Jesu wohnt in mir. Also die Menschen sollen unsere guten Werke sehen. Die Werke sind nicht die Grundlage der Errettung, aber wenn wir gerettet sind, tun wir aus Liebe und Dankbarkeit für die Erlösung auch der guten Werke. Denn ein Glaube ohne Werke ist tot, so lesen wir im Jakobusbrief. Und dann, wenn sie die guten Werke sehen, dann werden sie Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Was heißt am Tag der Heimsuchung? Nun, es kann das Endgericht sein, da auf jeden Fall spätestens, aber auch schon, wenn Gott sich den Heiden offenbart, vielleicht auch durch Krankheitsnot, durch Krisen, und mancher ist da schon zum Nachdenken gekommen, wenn er heimgesucht wurde von einem Schicksalsschlag, wie man so schön sagt. Aber ein Schicksal ist das, was Gott schickt, ein Zufall ist das, was uns vom Herrn zufällt. So können wir diese atheistisch benutzten Begriffe auch christlich füllen, wie sie ursprünglich auch gemeint waren. Und wenn sie dann sehen, in uns als einem lebendigen Brief Christi, wie die Liebe Jesu aussieht, dann werden auch sie, wenn sie zum Glauben kommen, Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Dann werden sie nicht mehr in die Verdammnis müssen, sondern auch gerettet werden und es wird ein großes Jubeln sein. Ja, dieser Christ war für mich so ein Vorbild, dass auch ich Christ geworden bin. Bei mir war es auch so, ich hatte einen Schulkameraden, vor allem einen, aber auch einige. Einer war für mich ganz besonderes Vorbild. Und es hat mich damals so beeindruckt, dass ich dann auch die Bibel gelesen habe und zum Herrn gefunden habe. In meiner Schülerzeit war das noch mit 18 Jahren. Und nun geht es weiter. Es wurde ja, wie schon gesagt, behauptet, die Christen, das seien aufständische Rebellen, Kannibalen, weil sie das Abendmahl feiern. Und alles wurde da unterstellt, was nicht gestimmt hat. Verdreht wurde das. Und deshalb hier der Aufruf nochmal auch von dem Apostel Petrus, der obersten noch lebenden Autorität, als der Herr Jesus selber gen Himmel gefahren war. Da war der Apostel Petrus sicherlich der Führende unter den Aposteln, der doch gelebt hat. Und gerade er sagt der Gemeinde, seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Untertan aller menschlichen Ordnung. Das ist natürlich eine wichtige Parallelstelle. Zu welchem Kapitel im Römerbrief?
13.
Römer 13. Deshalb möchte ich das ergänzend, nicht alles, aber einiges daraus kurz lesen. Da steht auch, und wir sehen, wie Gottes Geist auch die verschiedenen Apostel hier inspiriert hat, das Gleiche im Grunde uns zu sagen. Hier schreibt der Apostel Paulus, jeder sei der Obrigkeit untertan, die Gewalt über ihn hat. Denn es gibt keine Obrigkeit, also keine Regierung, würde man heute sagen, außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die aber widerstreben, werden für sich ein Urteil empfangen. Denn die Herrschenden sind nicht für die guten Werke ein Schrecken, sondern für die bösen. Willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten, dann tu Gutes und du wirst Lob von ihr bekommen. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber Böses tust, dann fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht nur wegen der Strafe, sondern auch wegen des Gewissens. Deshalb zahlt er ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener auf eben diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Und dann kommt noch die Liebe als der Beweggrund gerade für Christen in den nächsten Versen. Aber hier die Obrigkeit. Was lernen wir daraus? Jede Obrigkeit ist letztendlich von Gott eingesetzt, auch die problematische, denn sie erhält die äußere Ordnung aufrecht. Verkehrsordnung, Strafrecht, wenn Betrug, Diebstahl ist, auch bei Mord. In aller Regel funktioniert das. Es kann natürlich aber auch eine Obrigkeit entarten und selber zur Diktatur werden. Und dann wird es natürlich problematisch, bis hin zur Frage des Tyrannenmordes, hat ja manche Christen im Dritten Reich bewegt. Aber auch diese Obrigkeit hat noch eine äußere Ordnung aufrechterhalten, dass nicht jeder jeden totgeschlagen hat. Also deshalb grundsätzlich wollen wir dankbar sein, auch für eine Obrigkeit, die uns nicht passt. Wir wollen dankbar sein, wenn das noch funktioniert, mit dem Zusammenleben in einem Staat. Und wir sollen nicht nur wegen Furcht vor Strafe uns hier unterordnen, sondern auch um des Gewissens willen, dass wir selber gute, vorbildliche Staatsbürger sind. Keine Aufständischen oder Rebellen, die dann alles hier in Anarchie stürzen. Immer noch besser als eine Anarchie, wo jeder jeden beseitigen kann, ist eine Obrigkeit, die die äußere Ordnung aufrecht erhält. Also noch schlimmer als Diktatur ist die Anarchie, die gar keine Ordnung mehr erkennt, wo dann Banden plündernd herumziehen und alles ausrauben können, wo keiner mehr die Kontrolle ausübt. Ja, also müsst ihr euch vorstellen, das ist das Allerschlimmste, was in einem Staat passieren kann, wo keiner mehr seines Lebens sicher ist. Und wir sollen ja den Ungerechten den Mund stopfen durch unser vorbildliches Leben, sodass sie uns keiner Sünde anklagen können. Es wurden früher auch Christen unter dem Stalinismus eingesperrt, auch bei Hitler zum Teil schon, die Juden und dann die Christen. Und es war immer wieder wunderbar, wenn man ihnen nichts wirklich vorwerfen konnte. Ja. Sie haben einfach ihren Glauben gelebt, haben ihre Steuern bezahlt, haben die äußere Ordnung respektiert, auch die Straßenverkehrsordnung heutzutage, muss man das betonen. Nicht jeder Christ ist ja vorbildlich. Aber wenn wir uns da nicht zu Schulden kommen lassen, dann werden wir auch hier im Willen Gottes sein und unserem Gewissen gehorchen, das der Herr in uns gelegt hat, gemäß Römer 2. Natürlich kann jemand mal geblitzt werden, jeder übersieht mal doch eine Geschwindigkeit, da möchte ich jetzt auch keinen Perfektionismus behaupten. Ich bin auch schon 2-3 Mal geblitzt worden. Da unten steht auch meistens ein Blitzer gleich, wenn ihr hier runterfahrt. Ja, weil das ist Zone 30, aber von hier oben aus weiß man es noch gar nicht. Ja, sieht man ja kein Schild. Also das ist klar. Aber wir wollen ja den guten Willen haben, die Ordnungen einzuhalten und nach besten Kräften, nach bestem Wissen und Gewissen das auch praktizieren. Das ist ganz klar.
Das Blitzen bezahlen wir ja davon.
Ja. Ja, liebe Geschwister, aber ihr habt verstanden, was hier gemeint ist. In Vers 13. Ist übrigens interessant. 1. Petrus 2, Vers 13. Römer 13, so kann man sich ganz gut merken. Nicht? Vers 13 hier und hier Kapitel 13. Seid untertan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen. Es geht also aus Liebe zum Herrn. Es sei dem König als dem Obersten, heute würde man sagen, in Deutschland dem Bundeskanzler oder Bundespräsident, je nachdem, wie man die Machtverteilung hier sieht. Oder wie es in der Schweiz, da gibt es ja den Nationalrat, das sind glaube ich 8 Leute. War schon wesentlich. Wie?
Bundesrat.
Und die 8 Leute?
7.
Okay, damit es immer eine Mehrheit gibt, ist klar. Ist schon wesentlich demokratischer, als wenn es nur einer ist oben, nach neuerem Verständnis. Aber über die Staatsform wollen wir jetzt nicht diskutieren. Es geht einfach um die Regierung an sich und dass wir uns da als Staatsbürger auch freudig unterordnen. Außer mit einer Ausnahme. Und dazu möchte ich euch auch eine Stelle lesen, was man schon in der allerersten Zeit der Gemeinde versucht hat, von der Obrigkeit her. Das war damals auch die religiöse Obrigkeit, das ist auch eine Obrigkeit, die Kirchenleitungen. Oder Gemeindebundleitungen oder ja, auch Gemeindeleitungen, denen wollen wir uns auch unterordnen als Gemeindeglieder, allerdings nur soweit sie dem Worte Gottes nicht widersprechen, eklatant widersprechen. Da heißt es dann, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und genau das ist ja geschehen, auch schon in der allerersten Zeit der Gemeinde, und es wird beschrieben in Apostelgeschichte 5. Ich möchte jetzt nicht alles lesen, aber das ist wichtig, dass wir nicht jetzt ein übertriebenen Obrigkeitsgehorsam in allen Dingen haben, auch wenn es um ganz zentrale Glaubensfragen geht. Da ist wirklich die Grenze dann. Und da sind wir dann auch gerufen, nicht zum Schwert zu greifen, sondern zu leiden um Jesu Willen. Es gibt keine Stelle, außer im Garten Gethsemane, aber das war Sünde, wo jemand zum Schwert gegriffen hat von der Gemeinde, sondern es gilt, dann lieber ins Gefängnis geworfen zu werden und auf Gottes Hilfe zu vertrauen. Und genau so ist es hier passiert in Apostelgeschichte 5. Ich lese einmal einige Verse. Ab Vers 12. Apostelgeschichte 5, ab Vers 12. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle einmütig in der Halle Salomos. Und dann heißt es auch, dass die Kranken auf die Straße getragen wurden, und man legte sie auf Matten und Bahren, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einige von ihnen überschattete. Es kamen auch viele Menschen aus den umliegenden Städten nach Jerusalem. Und sie brachten die Kranken und die von unreinen Geistern Geplagten und alle wurden gesund. Wir sehen, der Herr hatte auch diese Vollmacht den Aposteln damals gegeben. Alle wurden gesund, die zu den Aposteln dann gebracht wurden. Das sind wirklich Wunder, die nicht zu leugnen waren. Und jetzt entsteht Folgendes, Vers 17. Es stand aber der hohe Priester auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, das ist so die politische, religiöse Gruppe, die liberalen Theologen, die mit dem Staat gut konnten, die Sadduzäer, die liberalen Theologen, und sie wurden von Eifersucht erfüllt, weil das Volk gestaunt hat, da geschehen ja wirklich Zeichen, die bestätigen, dass Jesus der Messias ist. Und sie glauben ja an diesen Jesus, in seinem Namen werden die Kranken hier geheilt und die Besessenen. Und sie wurden von Eifersucht erfüllt. Und jetzt geschieht, sie legten Hand an die Apostel und warfen sie ins öffentliche Gefängnis. Sie haben nicht sich gewehrt, sie haben sie in Gefängnis werfen lassen und hier hat der Herr geholfen. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie heraus und sagte, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Gott selber hat ihnen also gesagt, ihr dürft nicht schweigen, in diesem Punkt dürft ihr euch nicht unterordnen, lasst euch die Mission nicht verbieten. Und wenn sie uns heute die Mission verbieten wollen, dürfen wir es nicht tun. Wir sollen also nicht verbieten lassen, wir sollen trotzdem missionieren. Und wenn sie sagen, ihr dürft Sünde nicht mehr Sünde nennen, zum Beispiel sexuelle Sünden oder die anderen Religionen, dass die falsch sind, dann müssen wir es trotzdem sagen, um der Verlorenen willen. Dann kann sein, sie sperren uns auch heute ein. Ich habe schon von diesem Prozess in Schweden erzählt, wo ein Pastor angeklagt wurde, nur weil er etwas kritisch über die Sünde der Homosexualität in einer Predigt gesagt hatte. Und heute sind wir schon wieder so weit, dass sie uns verbieten wollen, noch das vollkommene, also vollständige Evangelium zu sagen. Aber was geschieht, wenn man Sünde nicht mehr Sünde nennen kann? Dann gibt es auch keine Erlösung mehr von der Sünde. Dann kann man die ganze Mission und Evangelisation vergessen. Und das will ja der Teufel erreichen. Wovon soll denn der Sünder gerettet werden, wenn nicht von seiner Sünde? Aber wenn die Sünde namenlos gemacht wird, ja, dann gibt es ja auch keine Erlösung mehr. Dann bleibt der Sünder in seiner Sünde und uns soll der Mund verboten werden. In dieser Zeit sind wir jetzt schon wieder angekommen. Und so war es auch damals. Sie sollten nicht von Jesus reden dürfen, von dem Sünderheiland. Aber der Engel hat sie herausgeführt und sagt, redet. Und als sie das gehört hatten, verkrochen sie sich in die Häuser. Nein, was steht da? Sie kamen gerade aus dem Gefängnis. Und was taten sie? Als sie das gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Gingen gerade wieder hin. Und jetzt aber der hohe Priester und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Kinder Israel zusammen und sandten hin zum Gefängnis, um sie zu holen. Die hatten noch nicht gemerkt, dass die gar nicht mehr drin waren. Die Diener aber kamen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten, das Gefängnis fanden wir sorgfältig verschlossen und die Wächter draußen vor den Türen stehen. Aber als wir aufschlossen, fanden wir niemanden darin. Als der hohe Priester und der Hauptmann des Tempels und die anderen hohe Priester diese Worte hörten, wurden sie darüber betreten, was das noch werden sollte. Anstatt dass sie gemerkt hätten, dass da Gott handelt, immer noch diese Eifersucht, immer noch diese Decke, die über ihnen liegt. Leider bis heute weithin in Israel. Leider, ja. Da wurden sie betreten, was das noch werden sollte. Da kam einer, der berichtete ihnen, seht, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, sind im Tempel, stehen dort und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und holte sie. Nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Also das Volk hat ja gemerkt, da handelt Gott durch diese Männer jetzt, nicht mehr durch unsere Hohepriester. Das ist jetzt irgendwie weg, ja, das ist nichts mehr. Ja, Tausende haben sich bekehrt damals. Und sie brachten sie herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie, haben wir euch nicht ernsthaft geboten, dass ihr nicht lehren solltet in diesem Namen? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Und jetzt kommt der gewaltige Satz. Petrus aber und die Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und seht, das habe ich auch schon oft praktizieren dürfen, wo wir Menschen den Mund verbieten wollten. Ich habe schon mehrfach meine Arbeit deshalb verloren, weil ich nicht gegen mein Gewissen schweigen konnte zu gewissen Entwicklungen, auch in der evangelikalen Welt. Es sind einige Zeugen hier, die das bezeugen können. Und ich kann euch nur sagen, es liegt Segen darauf, wenn wir das wirklich praktizieren, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber so, dass wir nicht eigenmächtig handeln, sondern wirklich Gott fragen, was willst du? Ja, aufpassen. Nicht so, ich weiß alles besser, so ist es nicht, sondern im Gebet darum ringen, Herr, ist es wirklich dein Wille, dass ich jetzt schweige oder muss ich weiterreden? Wie war es bei den Propheten im Alten Bund? Die haben sich auch nicht den Mund verbieten lassen. Ein Jona, der wollte zwar flüchten, musste dann aber doch reden. Und ein Jeremia, der wurde bitter misshandelt. Das ist ja der Lieblingsprophet vom Reinhold, hat er mir gestern erzählt, der Jeremia, der Leidensprophet, der weinende Prophet. Wie viel haben diese Männer gelitten? Aber sie haben nicht geschwiegen. Sie haben das Evangelium weiter verkündigt. Die frohe Botschaft von Gott und im neuen Bund, die frohe Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der gekommen ist, um uns zu erlösen. Und das sagen sie jetzt auch den Hohepriestern und den Schriftgelehrten. Sie sagen, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand zu einem Fürsten und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind seine Zeugen für diese Worte und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und dann kommt der erstaunliche Satz: Als sie das hörten, traf es sie ins Herz und sie planten, sie zu töten, anstatt dass sie sich bekehrten. Vorher heißt auch mal, es ging ihnen durchs Herz beim Volk und viele bekehrten sich. Das ist was anderes, aber diese sind so verstockt aus Eifersucht, dass sie sie töten wollen. Können sie aber nicht, jetzt tritt nämlich Gamaliel auf und gibt den Rat: Wenn es vom Herrn ist, könnt ihr es doch nicht hindern, lasst sie ziehen. Aber vorher werden sie nochmal richtig ausgepeitscht. Ja. Schlimm, wie verstockt Menschen sein können. Aber töten, das hat Gott verhindert. Es gibt daher allerdings einige Märtyrer bis heute, viele Märtyrer. Aber wie hat schon ein Kirchenvater einmal gesagt, Herr Tullian, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche oder besser gesagt der Gemeinde des Herrn. Mit dem Begriff Kirche habe ich manchmal ein bisschen Probleme. Ja. Das ist so verkrustet. Aber Gemeinde Jesu, das ist etwas Lebendiges. Nun, wir haben also hier gehört, jetzt gehen wir wieder zurück zu 1. Petrus 2. Ihr seht, also es sind unendliche Themen hier. Man könnte da Stunden reden, jetzt aber nicht überziehen. Hier werden also genannt der König als der Oberste. Heute würde man sagen Kanzler bei uns oder Kanzlerin momentan. Oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind. Das sind also vielleicht die Ministerpräsidenten oder ihre Beamten, die Polizeikräfte, die Richter, ja, dass wir denen auch untertan sind. Ich beneide keinen Richter. Er steht praktisch an der Stelle Gottes. Deshalb sagt die Bibel, dass die wie kleine Götter sind, diese Richter. Nicht? Werden auch Götter genannt. Im Psalmen kommt das mal vor. Damit sind die Richter gemeint, die über das Schicksal von Menschen urteilen müssen. Und es ist oft dann sehr hart, wenn es Fehlurteile sind besonders. Welche Verantwortung hat ein solcher Richter? Und doch müssen wir uns unterordnen. Und deshalb gibt es ja heute das System mit Ankläger und Verteidiger, ja, Rechtsanwalt und Staatsanwalt und all diese Dinge, um hier doch einigermaßen der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Völlige Gerechtigkeit auf Erden gibt es aber nicht, weil nur Gott die Herzen anzieht. Er weiß, wer wirklich schuldig und wer unschuldig ist, wenn es um solche Prozesse geht. Und doch ist es gut, dass es diese Ordnungen gibt. Und in einem funktionierenden Staat sind sie auch erträglich und auch in einer Diktatur mehr oder weniger erträglich. Und sie sind eingesetzt zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Und nun dieser Vers nochmal: Wir sollen mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen den Mund stopfen, dass sie schweigen müssen. Unwissend heißt, sie kennen Gott nicht, sie wissen nichts von den Geboten Gottes wirklich. Und doch ist das Gewissen von Natur aus auch den Heiden ins Herz gegeben. Sie können schon im Groben noch unterscheiden, was gut und böse ist. Wenn man jemanden tötet, werden die meisten heute noch als böse erkennen. Wenn man jemanden bestiehlt, werden die meisten heute noch als böse erkennen. Auch das Lügen, obwohl es so mit vielen eingefleischt ist, so das Gewissen sagt immer noch, da hast du aber gelogen, auch beim ungläubigen Menschen, wenn es nicht ganz verroht ist. Ja. Aber solchen Menschen sollen wir den Mund stopfen durch gute Taten. Sie sind unwissend und töricht, weil sie Gott noch nicht erkannt haben. Und eine Gefahr ist natürlich, dass wir wissen, wir sind befreit durch Christus von der Sünde, von Teufel und Tod, also ewigem Verderben, ist damit gemeint. Aber dadurch, dass wir Befreiung haben von der Sünde, dürfen wir auch wissen, dass wir das nicht missbrauchen dürfen. In Vers 16 steht: Als die Freien und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Von Martin Luther aus seiner reformatorischen Frühschrift Die Freiheit eines Christenmenschen sind folgende Sätze überliefert, die ich jetzt hier frei wiedergebe. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller und jedermann untertan. Wie ist das zu verstehen? Nun, das ist durchaus biblisch und der Reformator hat es gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, als Christen sind wir frei von allen Dingen und keinem Untertan, und zwar was den Glauben angeht. Das war das große Geschenk der Glaubensfreiheit, was Luther ganz neu an das Licht gebracht hat. Wir dürfen uns nicht abhängig machen vom Papst, von irgendwelchen Traditionen und menschlichen Satzungen, was den Glauben angeht, sondern allein vom Wort Gottes. Niemandem untertan. Kann uns keiner verbieten, dass wir an Jesus Christus glauben. Genau wie bei den Aposteln vor dem Hohen Rat. Gleichzeitig sind wir aber ein dienstbarer Knecht aller und jedermann untertan, und zwar in der Liebe. In der Liebe sind wir jedermann untertan. Versteht ihr? Im Glauben frei, in der Liebe treu. Im Glauben frei, in der Liebe treu. So möchte ich es jetzt mal formulieren. Ja, und es gibt aber leider auch Menschen, die sich Christen nennen und sagen, mir ist alles erlaubt, ich kann jetzt alles tun, bin ja befreit durch Christus. Und die Korinther haben das auch damals missbraucht zum Sündigen, sind zu den Tempelhuren dann gegangen, auf der Akropolis in Korinth. Und der Apostel Paulus schreibt, nein, das ist völlig falsch. Und auch der Apostel Petrus, die Freiheit darf niemals zum Deckmantel der Bosheit benutzt werden. Mir ist alles erlaubt, aber es frommt nicht alles. Es dient nicht alles zur Heiligung. Und ohne die Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Ganz wichtig. Und auch in Römerbrief Kapitel 6, keine Angst, ich lese jetzt nicht alles, da geht es ja gerade um diese Frage. Und ihr seht, wie wunderbar parallel diese Apostel das vom Geist Gottes inspiriert bekommen haben. Dieses Missverständnis wird hier aufgeklärt, es wird dem Missverständnis entgegengetreten, wenn es heißt, dass wir nur munter drauf lossündigen sollen, dass das kein Problem sei im neuen Bund. Nein, so ist es nicht, sondern wir lesen in Römer 6, Abvers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Und damit ist auch die Sünde abgetan. Am Kreuz von Golgatha wurde die Sünde abgetan und der Schlange wurde der Kopf zertreten und der Sieg wurde ausgerufen. Es ist vollbracht. Wie sollten wir da wieder in das alte Sündenleben uns zurücksehnen und zurückstürzen wollen? Es ist was anderes, wenn uns Sünde anficht. Wenn wir in Anfechtung kommen und vielleicht wie ein Betriebsunfall wir manchmal fallen, aber dann gilt es wieder aufzustehen. Wir sollen aber nicht in der Sünde beharren, steht hier, man muss genau lesen. Beharren, also uns daran wälzen, nicht mehr heraus wollen. Und dieses Sündenleben wird dann schlimmer als am Anfang. So steht dann auch noch im Petrusbrief. Wenn das Schwein wieder zurückkommt, ja, dann wird es schlimmer als am Anfang. Unterschied zwischen Schaf und Schwein ist ja bekannt. Ein Schwein fühlt sich wohl im Schmutz und das Schaf, wenn es in den Dreck gefallen ist, versucht so schnell wie möglich wieder sauber zu werden. So kann man es unterscheiden, wenn jemand als Ungläubiger sündigt, ist dann wie ein Schwein, was immer sich darin weiterwälzt. Natürlich kann auch den Ungläubigen Gott im Gewissen mahnen, Gott sei Dank. Ja. Aber wenn jemand schon gläubig und wiedergeboren ist und ist in eine Sünde gefallen, dann ist wie ein Schaf, das diese Beschmutzung loswerden möchte und sagt, Herr, du siehst, wie übel es mir nun geht. Herr, vergib mir und wasch mich wieder rein. Und wir brauchen immer wieder diese Reinigung, ob Sünden in Gedanken, in Worten oder in Taten sind. Und noch in Römer 6, nochmals drei Verse, wo das auch nochmal steht, Vers 15 bis 18. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Auf keinen Fall. Wisst ihr nicht, wenn ihr euch als Knechte zum Gehorsam hingebt, wem ihr euch als Knechte zum Gehorsam hingebt, dessen Knechte seid ihr, dem ihr gehorcht. Entweder der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen dem Vorbild der Lehre gehorsam geworden seid, worin ihr unterwiesen worden seid. Befreit von der Sünde seid ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. Und nun, liebe Geschwister, haben wir nur noch 8 Verse. Habt ihr noch ein bisschen Kraft? Es wiederholt sich jetzt auch manches. In Vers 17 wird nochmal betont, ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, wörtlich steht hier die Bruderschaft, Adelphotes, und fürchtet Gott und ehrt den König. Also wir sollen nicht nur uns der Obrigkeit unterordnen, sondern jedem Menschen mit Respekt begegnen. Ja, jedem Menschen. Denn jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Noch nicht ein Kind Gottes nur, wenn er wiedergeboren ist durch den Geist Gottes. Aber ein Geschöpf Gottes ist jeder Mensch. Und wir sollen keinen Menschen verachten, auch wenn er noch so unscheinbar ist, auch wenn er eine andere Religion hat oder eine andere Hautfarbe oder wenn es ein Kind ist, gerade die Kinder werden uns als Vorbild hingestellt. Wenn wir nicht werden wie die Kinder, werden wir nicht ins Himmelreich kommen. Dieser kindliche, einfache, schlichte Glaube, auf dem liegt die Verheißung. Und der wird leider zerstört durch Bibelkritik bei den Studenten dann oftmals. Ich habe das selber bei vielen meiner Kommilitonen erleben müssen. Nein, der kindliche Glaube ist der rettende Glaube. Und ich bin dem Herrn so dankbar, dass er mir den bewahrt hat. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb. Und es schließt natürlich auch die Schwestern ein. Es ist eine inklusive Sprache hier. Die Geschwister lieb. Fürchtet Gott, ehrt den König. Über allem die Gottesfurcht. Und von daher leitet sich auch der Respekt gegenüber jedem Menschen und auch den von Gott eingesetzten Autoritäten ab. Und besonders die Liebe zu den Geschwistern. Wir sollen allen Menschen Gutes erweisen, aber vor allem den Glaubensgenossen. Die Gemeinde hat immer Vorrang vor der Welt. Aber wir sollen dabei die Welt, also jetzt im guten Sinne gemeint, unsere Umgebung, unsere Mitmenschen nicht vergessen. Und jetzt kommt noch etwas speziell für die Sklaven. Das kann ich etwas kürzer machen. Gibt es heute noch Sklaven? Ja, also wenn man mal den Begriff Sklave ersetzt durch Angestellte, durch Arbeiter, ja, dann sehen wir, wie aktuell das auch heute ist. Es ist zwar nicht mehr so, dass man ausgepeitscht wird, wenn man irgendwas falsch macht, aber man kann auch ganz schön zur Schnecke gemacht werden vom Chef. Und wir sehen also auch, wie aktuell diese Dinge auch heute sind. Und jeder ist im Grunde abhängig auch von anderen, mehr oder weniger. Auch wer eine eigene Firma hat, ist wiederum vom Markt abhängig oder von Kooperationspartnern. Und so sind wir alle mehr oder weniger auch abhängig von anderen Menschen und haben mit anderen zu tun. Und damals war ja noch die Sklaverei, als der Brief entstand. Aber unter anderem, gerade durch diesen Brief oder auch durch den Philemon-Brief und andere Stellen, Galater 3, 28, da ist mich nicht mehr Sklave oder Freier in Christus, da wurde schon deutlich, dass in Jesus Christus diese Versklavung von Menschen in dieser, im Sinne einer wirklichen Ausbeutung überwunden ist. Und so hat auch das Christentum dazu beigetragen, diese Jahrhunderte oder Jahrtausende herrschende Sklaverei abzuschaffen. Es waren Christen, Wilberforce und andere, die die Reden gehalten haben gegen die Sklaverei im Sinne einer schlimmen Ausbeutung von Menschen. Und das ist in der Bibel schon angelegt. Aber gerade auch die Sklaven oder alle Menschen, die irgendwie abhängig sind von anderen, sie sollen durch ihr liebevolles und sich unterordnendes Verhalten auch den Herren gegenüber zeigen, dass Christus in ihnen wohnt. Und dadurch ein Licht sein, auch diese Herren zum Glauben führen, auch die Arbeitgeber, die Kollegen, die Mitschüler, wie auch immer, wo wir eingebunden sind in unserem sozialen Bereich, dürfen wir ein Licht sein, durch das Jesus leuchtet. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den gütigen und freundlichen oder auch, kann auch übersetzt werden, den guten und milden oder vernünftigen Herren, die also mit Respekt auch mit euch umgehen, die euch jetzt nichts Böses wollen, sondern ordnet euch unter auch den wunderlichen, übersetzt Luther. Man kann es auch so deuten, das Wort Skolios mit krumm, ungerecht oder launenhaft. Launische Herren, heute so, morgen so, mal Zuckerbrot, mal Peitsche. Auch denen sollen wir uns unterordnen. Immer ihnen mit Freundlichkeit und Respekt begegnen. Und mit der Zeit wird es auch ihr Herz verändern und bewegen. Und sie werden merken, dieser Sklave ist anders als die anderen. Der ist nicht bockig, nicht zänkisch, nicht widersprechend und trotzig, sondern ist ein Sklave, der sehr viel Geduld hat. Es gibt mehrere Berichte von solchen Sklaven, die Christen waren, und einmal hat ein Herr gemerkt, da ist ein Sklave, der hat einem anderen geholfen, der sehr schwach war schon, hat einen Teil seiner Arbeit mit übernommen Und dann sagt er, warum tust du das? Das ist doch, dieser andere Sklave ist doch dein Feind, durch den du auch in die Sklaverei kamst. Und dann sagt er, ja, ich tue es, weil ich ihn liebe, weil Jesus in mir wohnt. Hat er gerade seinem Feind geholfen, seinem Mitsklaven. Und der Herr hat das gesehen und wurde dadurch sehr bewegt. Vers 19, denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Man kann auch statt das Übel erträgt übersetzen, Trauer, Leid oder Schmerz erträgt und leidet das Unrecht. Das fällt uns nicht leicht, zugegeben. Unrecht leiden. Ich bin auch ein Mensch, der sehr nach Gerechtigkeit strebt. Aber es ist nicht meine eigene Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit des Herrn. Ich setze mich vor allem da ein, wo ich merke, der Name des Herrn wird verlästert. Und da sollen wir uns auch einsetzen. Wir sollen nicht einfach schweigend hinnehmen, wenn sie Gott und Jesus mit Füßen treten. Etwa durch solche Bibelverfälschungen, die ich genannt habe. Wir haben auch eine Unterschriftenaktion deshalb gestartet. Ich denke, das ist durchaus im Sinne des Herrn und des Wortes Gottes. Also es heißt nicht, also, dass wir jedem Unrecht einfach nachgeben sollen. Das wäre ein Missverständnis dieser Stelle. Wir sollen als Christen natürlich für die Gerechtigkeit eintreten. Aber wo es um uns persönlich geht, wo wir um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, so sagt Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 10, da liegt so eine Seligpreisung auf uns. Selig seid ihr, wenn ihr um die Gerechtigkeit willen verfolgt werdet, wenn sie euch schmähen, um meines Namens willen, ich gebe es jetzt frei wieder, dann seid ihr reich gesegnet. So sagt der Herr sinngemäß in der Bergpredigt. Aber wenn wir um des Unrechts willen, um eigener Schuld willen verfolgt werden, dann liegt natürlich kein Segen darauf. Dann müssen wir Buße tun, umkehren und sagen, bitte vergebt mir, es tut mir leid, und die Sache wieder in Ordnung bringen. Also ist klar dieser Unterschied. Um des Herrn willen und um der Gerechtigkeit willen, wenn wir da verfolgt werden, liegt Segen darauf. Wenn wir aber wegen eigener Schuld und Sünde angeklagt werden, dann gilt es wirklich, die Dinge zu bereinigen und darüber Buße zu tun. Dann kann auch Segen darauf liegen. Aber dann muss das noch dazwischen sein, diese Reue, diese Buße, das Sündenbekenntnis und die Wiedergutmachung, nicht zu vergessen. Nicht nur bereuen, sondern auch wiedergutmachen, das Gestohlene zurückgeben. Gut, wenn man jemanden getötet haben soll, den kann man nicht wieder lebendig machen. Natürlich, ich hoffe, dass das niemandem von uns passiert. Aber man kann wenigstens den Angehörigen helfen und die Dinge so weit wie es geht noch in Ordnung bringen. Manche Folgen der Sünde lassen sich nicht wiederherstellen, das ist ganz klar. Ja. Aber man kann dann immerhin Gutes tun, wo es der Herr einem zeigt. Ja. Dann die letzten Verse hier. Denn was ist das für ein Ruhm? Ich habe es ja schon ausgelegt, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt. Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Und nun kommt Christus als Vorbild. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußstapfen, also seinen Spuren. Er ist unser Vorbild. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem hin anheim, der gerecht richtet. Das habe ich am Anfang schon erwähnt. Wie ein Lamm wurde Jesus zur Schlachtbank geführt und er hat mit keinem Wort zurückgescholten. Geantwortet hat er nur einem, als er vor Gericht stand. Wisst ihr, wer das war? Der Heide Pilatus, dem hat er noch Zeugnis gegeben und gesagt, dass jemand über ihm ist, dass Pilatus nicht der Größte ist, auch der Kaiser nicht, sondern dass sie ihre Macht letztendlich von Gott haben. Und er könnte nichts tun, wenn ihm Gott nicht das jetzt zugelassen hätte, dass er ihn verurteilen kann. Jesus sagt nochmal ganz klar, wer die Fäden in der Hand hat, nämlich Gott selber. Und der Sohn hat sich in den Willen des Vaters gefügt und um unseretwillen ist er diesen Weg gegangen. Er hätte sofort Legionen von Engeln senden können, die ihn befreit hätten. Sie hätten ihn schon gar nicht gefangen nehmen können. Dadurch, dass die Soldaten umfallen oder zurückfallen, ja, als sie ihn fragen, bist du es zum ersten Mal. Und da wird deutlich, wer wirklich die Macht hat. Aber er hat es ja freiwillig erduldet um unseretwillen. Gottes Plan musste sich erfüllen, damit wir erlöst werden durch sein Blut. Und das wird auch dann in den letzten Versen hier beschrieben, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz. Dieses Hinauftragen ist eine Anknüpfung an das alttestamentliche Priestertum, wo auch der Priester hinaufstieg, die Stufen des Altars, wobei seine Blöße nicht aufgedeckt werden durfte. Das Gewand muss deshalb bis zum Boden reichen, bis zu den Knöcheln. Und eine sehr heilige Handlung. Und Jesus selber hat ja das Kreuz, das Holz hinaufgetragen nach Golgatha. Wer in Jerusalem war, sieht ja, wie es da aufwärts geht, vom Verurteilungshaus zur Richtstätte, der Hügel Golgatha. Es gibt ja zwei Orte, die da vermutet werden. Nach meiner Meinung ist das Gartengrab der realistischere Ort, weil man da auch an diesem Schädelfelsen, daneben ist dieser Schädelfelsen, wo man genau auch diese Augen und das alles sehen kann. Wir haben es auch schon abgebildet in unserer Zeitschrift, der schmale Weg. Und daneben hat man diese Gartengräber, oder zumindest eines, was jetzt auch zugänglich ist, gefunden. Sehr eindrücklich, wenn man da in Jerusalem das auch selber sehen darf. Es ist also so ein Hügel, wo heute Gräber drauf sind, ein Friedhof. Da stand vermutlich auch das Kreuz, also die drei Kreuze, neben ihm ja zwei Verbrecher, einer zur Rechten, einer zur Linken. Und da hat er unsere Sünden gesühnt und uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Jesaja 53 erklingt hier wieder, wo ja schon Jahrhunderte vorher der leidende Gottesknecht prophezeit wurde. In der hebräischen Bibel Israels. Und wer Ohren hat zu hören, der kann das hören, auch aus dem Volk Israel. Nun der letzte Vers. Ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt, also das heißt umgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Luther übersetzt Bischof, da steht Episkopos, das ist der Aufseher, der also wacht über unsere Seelen, dass wir in ihm bleiben, dass wir zur guten Weide geführt werden, wie es Psalm 23 schreibt, der uns lebendiges Wasser gibt, der uns das ewige Leben erworben hat in seinem Kreuzestod und dann eben auch in seiner Auferstehung. Wir wollen dem Herrn dafür danken, ihm alles Lob bringen für diese Gnade. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Heiland, so danken wir dir, dass du diesen Weg gegangen bist, ans Kreuz, aber dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern herrlich auferstanden, dass du uns das Kleid der Gerechtigkeit angezogen hast, die wir wiedergeboren sind, durch deinen Geist. Lob und Preis sei dir. Und schenk uns auch Weisheit im Umgang mit unseren Mitmenschen, dass wir ein Licht sein können für sie. Schenk uns auch Weisheit, wie wir uns unterordnen, unseren Regierungen. Zeig uns aber auch, wo wir dir mehr gehorchen müssen als den Menschen, wo sie was gegen dein Wort uns befehlen wollen. Schenk aber auch da, dass wir es in Milde und Sanftmut tun und so, dass andere gewonnen werden für dich, damit auch sie das ewige Leben erlangen. Lob und Preis sei dir. Amen.